Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Kolumbien. Der Volksaufstand gegen die 40 Dauphins und die jahrzehntealte Gewaltherrschaft. Ein Bericht von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Sogenannte Analysten in den beherrschenden Medien und Akademiker verschiedener Couleur hatten den am vergangenen 21. November in verschiedenen Städten Kolumbien ausgebrochenen Massenprotesten nur ein kurzlebiges Aufbegehren vorausgesagt. Doch knapp 4 Wochen später war am Montag, den 16. Dezember, Bogotas Plaza de Bolívar, Sitz des Parlaments, erneut von Menschenmassen eingenommen. Dieses Mal, um gegen die Steuerreformpläne der Regierung des jungen konservativen Staatschefs Iván Duque mit einem tosenden Cacerolazo, also Töpfen und Pfannenrasseln, zu protestieren. Und wieder skandierten Chöre Parolen wie Widerstand und Parar para avanzar, was wörtlich übersetzt so viel heißt wie Stoppen, um vorwärts zu kommen. Ein Widersinn, der als Oxymoron verstanden werden könnte. Doch das spanische Wort paro, Stillstand, ist ein Synonym von Streik und damit erhält die Anweisung sehr wohl eine dynamische Bedeutung. Zigtausende Demonstrantinnen und Demonstranten waren dem Aufruf des gewerkschaftlichen Dachverbandes CUT gefolgt, der den Aufruf mit einem unzulässigen und unakzeptablen Vorgang begründete. Der Steuerreformentwurf der Regierung sei dem Parlament mit Dringlichkeitscharakter aufgenötigt worden und solle noch vor Ende 2019 genehmigt werden. Gewerkschaften und soziale Bewegungen gewannen jedoch die Zustimmung des Arbeitslosenausschusses im Kongress. Dessen Abgeordnete sprachen sich gegen die Billigung der Regierungspläne aus. Der Entwurf enthalte Artikel, die die Reichen im Lande steuerlich bevorteilten und die kolumbianische Mittelschicht bestrafe. Doch der eigentlich Vorbestrafte in der Fehde ist der Präsident selbst, daher auch seine Eile. In der Präsidentschaftsstichwahl von Juni 2018 besiegte Duque seinen progressiven Herausforderer und ehemaligen Bürgermeister von Bogotá, Gustavo Petro, mit 54-42% der Stimmen. Der Dauphin des ultrakonservativen Ex-Präsidenten Álvaro Uribe soll bis August 2022 regieren. Doch in weniger als 18-monatiger Amtszeit ist seine nicht gerade triumphale Popularität bei Regierungsantritt von knapp 54% auf genau die Hälfte, 27,2%, eingebrochen. Iván Duque ist der dritte im Bund der Schlüsselfiguren südamerikanischer konservativer bis rechtsradikaler Machthaber, deren Popularität innerhalb weniger Monate nach Amtseinführung in den Keller stürzte. Wie auch bei Brasiliens Jair Bolsonaro auf 32% und Chiles Sebastián Piñera gar auf 4,6%. Das signalisiert eine kontinentalweite, massive Ablehnung ultraliberaler Staatsführung, mit der soziale und rechtliche Einbußen einhergehen. Plastischer ausgedrückt: 68% der Brasilianer fühlen sich nicht von Bolsonaro, 73% der Kolumbianer nicht von Duque und nahezu 100% der Chilenen nicht von Piñera vertreten. Die Ursachen und der Fortgang des Aufstandes. Nach Angaben des Verwaltungsamtes für Statistik DANE befanden sich 2018 im Landesdurchschnitt 19,6% der Kolumbianer im Zustand multidimensionaler oder vielseitiger Armut. Doch die Armutsstatistik erreicht in unterschiedlichen Landesteilen geradezu groteske Ausmaße und signalisiert ein alarmierendes soziales Gefälle zwischen Hauptstadt und Hinterland. In Caquetá erreichte der Armutsindikator 28,7%, in Norte de Santander 31,5%, gefolgt von Chocó und Guajira mit je 45,1% und 51,4%. Den Gipfel der Verelendung bildet die Provinz Guainía mit 65% Armen in der Bevölkerung. Im Gegensatz dazu brilliert die Hauptstadt Bogotá im Glitzerlicht der amtlichen Werbung mit lediglich 4,4% Armen unter ihren 7 Millionen Einwohnern. Jüngst kommentierte Manuela Che Restrepo Dominguez, Professor an der Pädagogischen und Technischen Universität von Kolumbien UPTC und Mitglied des kolumbianischen Observatoriums für Menschenrechte: Kolumbien ist, Zitat, ein Land, in dem fast jeder den Gini-Koeffizienten zur Darstellung der Ungleichverteilung auswendig kennt und mit dieser Kenntnis verkündet, dass er in einem der ungleichsten, aber auch gefährlichsten Ländern der Welt lebt, in dem Grundrechte beansprucht werden können. Das ist der Grund, warum diese endlosen Mobilisierungen stattfinden, die die Regierung ignoriert. Aber die Menschen auf der Straße rufen diese dazu auf, Gewalt zu verhindern, wo sie doch genau wissen, dass der Hauptfaktor und Auslöser von Gewalt der Staat selbst ist. Die Menschen haben es satt, dass Elite-Regierungen, die als Befürworter des Neoliberalismus und des Krieges erkannt werden, die Menschenwürde herabsetzen und verschlechtern, Selbstschutzmechanismen schaffen, die nicht mehr als 500 Familien und ihren sogenannten Blutbanden zum Schutz von Ehre und Schweige zugutekommen, damit die Geheimnisse vom Ursprung ihres enormen Vermögens und Machtmissbrauchs nicht gelüftet werden. Diese Eliten sind sich darin einig, ihr Ideal der Eigentümerrepublik zu verteidigen. Sie sind kolonialistisch und mit einem ausschließlichen Berechtigungsanspruch ausgestattet. Sie nehmen keine Rücksicht auf die Marginalisierung von Jung und Alt, die an Straßenecken, Abwasserkanälen, Parks oder öffentlichen Räumen ihr Dasein fristen, zerrissen zwischen Informalität, Kriminalität, Hunger und dem Elend der Einheimischen oder dem der Fremden aus der Nachbarrepublik Venezuela. Zitat Ende. So empörte sich Dominguez. Der Aufstand gegen die Regierung Duque mobilisierte mindestens 2 Millionen Menschen aus 300 Landkreisen und schmiedete zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte des Landes ein spontanes Bündnis zwischen Gewerkschaften, Landwirten, indigenen Gemeinden, Schülern, Studenten und einem breiten Spektrum sozialer und Umweltschutzbewegungen. Das Bündnis entsprang dem Schattendasein am Rande des über 50 Jahre andauernden bewaffneten Konflikts zwischen Staat, Guerilla, Narcos und Paramilitärs und wird vom Ex-Präsidentschaftskandidaten und dem amtierenden Senator Gustavo Petro der Aufstand der Menschenmengen genannt. Die Hauptforderungen der Bewegung sind umfassendere Investitionen im Bildungsbereich, insbesondere in öffentlichen Universitäten, Abbau der Arbeitslosigkeit, ein entschiedenes Nein zu den geplanten Arbeitsmarkt- und Rentenreformen und die sofortige Einstellung und Sühne der Morde an Aktivisten sozialer Bewegungen und der indianischen Bevölkerung. Die Proteste begannen friedlich und feierlich, wurden jedoch unmittelbar nach ihrem Ausbruch von der Regierung Duque am 22. November mit der Verhängung der vorübergehenden Ausgangssperre und unverhältnismäßiger Gewaltausübung Hunderten von Verletzten und einigen Toten beantwortet. Repressalien, die, wie in Chile, bisher jedoch die Proteste nicht aufzuhalten vermochten. Zunächst blies Duque ins gleiche Horn wie seine ultrarechte Partei Centro Democratico, demokratisches Zentrum, mit der Devise Mano firme, corazón grande, strenge Hand, großes Herz. Der Streik beruhe auf Lügen. Doch selbst im Centro gab es starken Gegenwind und Duque distanzierte sich von den Radikalen in der eigenen Partei. Der Aufmarsch mit mehr als 140.000 Polizisten der gefürchteten ESMAD-Sondereinheit und des Militärs wurde reduziert, der Konflikt deeskaliert und Duque zeigte sich dialogbereit, obwohl er dafür bekannt ist, dass er sprechen lässt, jedoch nicht zuhört. Im Chor mit Chiles Sebastian Piñera posierte Duque als Garant des Rechtsstaates. Sozialer Protest sei ein Grundrecht, doch werde er, Zitat, unerbittlich gegen jene vorgehen, die Chaos und Einschüchterung der Gesellschaft hervorrufen. Zitat Ende. Eine Warnung, die sein politischer Gönner, der frühere Präsident und amtierende Senator Alvaro Uribe, mit der Forderung verschärfte, Vandalen ins Gefängnis. Das nationale Streikkomitee CNP ließ sich von den Androhungen nicht beirren und besteht seit Ende November auf einem umfassenden Forderungskatalog. Erstens, Zurücknahme der angekündigten und dem Parlament zur Abstimmung überreichten Steuerreform. Zweitens, Aufhebung des Erlasses 2.111 vom 24. November 2019, der die Gründung einer Finanzholdinggesellschaft ankündigt. Dadurch wird die direkte Kontrolle des Staates über die Geldmenge staatlicher Finanzunternehmen aufgehoben, was zu Massenentlassungen von Angestellten führen wird. Drittens, Annullierung des Rundschreibens des Arbeitsministeriums, das die Arbeitsvertragskündigung von physisch versehrten Menschen genehmigt. Viertens, Auflösung des ESMAD, dem mobilen Geschwader zur Aufstandsbekämpfung und Säuberung des Polizeikorps. Fünftens, Zurücknahme der angekündigten Rentenreform, mit der das allgemeine Anrecht auf eine Rente aller Arbeitnehmer aufgehoben und das staatliche Rentenverwaltungssystem Colpensiones in einen privaten Fonds umgewandelt wird. Sechstens, Zurücknahme der geplanten Arbeitsreform, die die Zerstörung der Arbeitsplatzsicherung, die Zahlungspflicht von 75% des Mindestlohns an jugendliche Beschäftigte sowie die Einführung regional unterschiedlicher Gehälter und die in Stunden bemessene Zeitarbeit zur Folge hätte. Siebtens, Zurücknahme der Privatisierungspläne für staatliche Unternehmen wie Ecopetrol, ISA, Zenit, für regionale und bundesweite Elektrizitätsunternehmen sowie für sämtliche Unternehmen, an denen der Staat weniger als 50% der Anteile besitzt. 8. Einhaltung sämtlicher Vereinbarungen, die die Regierung mit Studenten, indigenen Organisationen, Beamten, der Lehrergewerkschaft FECODE und den bäuerlichen Sektoren getroffen hat. 9. Die Regierung soll mit dem Bauernverband Dignidad Pecuaria, Würde der Landwirtschaft, über die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Produzenten, einschließlich der Überarbeitung sämtlicher Freihandelsabkommen und über alles, was mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun hat, verhandeln. 10. Mit der Devise »Schützen wir den Frieden« soll die Regierung endlich die Einhaltung und Umsetzung des Friedensabkommens sicherstellen. 11. Die Regierung soll sofort dem Parlament ihre Pläne überreichen, womit die Antikorruptionskonsultationen gestartet werden können. In Kolumbien werden 50 Milliarden pro Jahr wegen Korruption gestohlen. 12. Aufhebung der Steuer oder des Megatarifs zur Finanzierung von Electricaribe. 13. Festlegung einer Umweltpolitik mit Vertretern von Umweltorganisationen zum Schutz der Moore. Duques Regierung und die Unterhändler der Streikbewegung haben sich seit Ende November mindestens 4-mal an einen Tisch gesetzt, jedoch keinen Konsens erzielt. Regierungsbeauftragter Diego Molano forderte die Streikbewegung dazu auf, jeden der 13 Punkte, Zitat, zu vertiefen und zu präzisieren, Zitat Ende. Die Hinhaltetaktik soll für die Regierung Zeit gewinnen und wettet offenbar auf ein langsames Austrocknen der Proteste. 40 Familien regieren Kolumbien seit 200 Jahren. Doch wer sitzt den Millionen ihre Rechte einfordernden Kolumbianern gegenüber? Seitdem Graf Guiches el Cuarto de Albón im 12. Jahrhundert sich selbst zum ersten Dauphin ernannte, bezeichnete der Dauphinismus die Verewigung von Familienclans und Klicken an der Macht. Macht über ein Territorium, den Staat, das Militär, die Justiz, die Ökonomie, kurzum ausnahms- und lückenlos Macht über ein Volk, so auch in Kolumbien, seit mehreren Jahrhunderten. Ospina, Geras, Valencia, Pastrana und Santos sind einige der am häufigsten vorkommenden Familiennamen in der kolumbianischen Politik. Zitat: Allein diese 5 Familiennamen stellten 10 Präsidenten, die wiederum die Hälfte derer ausmachen, die im gesamten 20. Jahrhundert gewählt wurden, Zitat Ende, erklärte David Racero, ein 31-jähriger Politiker, der in den Kongress gewählt wurde und sich im März 2018 mit der New York Times über die Herrschaft der kolumbianischen Familienclans unterhielt. Racero ist Philosoph, Politikwissenschaftsdoktorand und linker Aktivist, der durch eine Koalition mit dem provokanten Titel Lista de la Decencia, Liste des Anstands, ins Parlament einzog. Zusammen mit einem Forscherteam nahm er mehrere Familienstammbäume unter die Lupe und brachte das vielschichtige Gewirr familiärer Beziehungen, das den kolumbianischen Staat beherrscht, zum Vorschein. Zitat: Wir haben festgestellt, dass wir in den letzten 200 Jahren von nur 40 Familien regiert wurden, Zitat Ende. Bei seiner Beschäftigung mit dem Thema Eliten und Hegemonie in Kolumbien fiel Racero die wesentliche Frage auf: Warum regieren diejenigen, die regieren? Zitat: Die Eliten haben den Staat durch ihre familiären Beziehungen oder durch ihre vertraglichen Bindungen an andere Gruppen gekidnappt und entführt. Es herrscht eine institutionelle und rechtliche Modellierung, die nicht von der Nation oder den Mehrheiten, sondern von denjenigen festgelegt wird, die die Macht ausüben. 40 Familien haben uns regiert, doch heute sind wir ein Land mit ungefähr 7 Millionen Familien. Das ist nicht demokratisch, so lautet sein Fazit. Die traditionellen, jahrhundertealten und erstarrten Clans verloren jedoch an Boden seit dem Aufkommen des Alvaro Uribe, dem ehemaligen Bürgermeister von Medellin, ehemaligen Gouverneur von Antioquia und ehemaligen Präsidenten der Republik. Mit einem Bündnis neureicher regionaler Unternehmer und Viehzüchter überzog der rechtsradikale Uribismus mit seinen vielfältigen Verbindungen und der Förderung von Paramilitärs und der Narkoszene Kolumbien mit dem verheerendsten Feldzug gegen die Menschenrechte und der Verübung tausendfacher, immer noch ungesühnter Morde. Mitte Dezember 2019 begleitete die Wochenzeitschrift La Semana Staatsanwaltschaft und Forensiker bei der Aushebung eines anonymen Massengrabes mit 50 Leichen sogenannter falscher Positiver. Unter diesem Codewort richtete Uribas Heer willkürlich ausgewählte Landarbeiter und Indianer hin, um sogenannte Dienstprämien zu erlangen. Das wurde von der Regierung im Krieg gegen die Guerilla als, in Anführungszeichen, Leistungsnachweis verlangt. die gestörte Wahrnehmung des Auswärtigen Amtes. Der von seinem Nachfolger Juan Manuel Santos Calderón im Jahr 2016 ausgehandelte, jedoch von Uribe und Duque abgelehnte Friedensvertrag mit der Guerilla-Bewegung FARC ist 3 Jahre nach Inkrafttreten nach wie vor von der Gewalt des Uribismus geprägt. Am 8. Mai 2019 beklagte selbst die New York Times, Zitat, seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens wurden nach Angaben der Agentur für Wiederaufbau und Wiederherstellung der Normalität 129 ehemalige Kämpfer dieser Guerilla in verschiedenen Regionen Kolumbiens getötet. In weniger als der Hälfte der Fälle hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, beziehungsweise wurden direkt Involvierte festgenommen. Zitat Ende. Doch dazu findet der entrüstete Leser und der überraschte Tourist, der seinen nächsten Urlaub in Kolumbien verbringen wollte, wenig Orientierungshilfe in den amtlichen Mitteilungen der deutschen Bundesregierung. Dass unter Minister Heiko Maas seit 1,5 Jahren um Demokratie und Menschenrechte im benachbarten Venezuela besorgte und interventionsbereite Auswärtige Amt leidet im Fall Kolumbien offenbar unter Wahrnehmungsstörungen. Kaum zu fassen, widmete das Auswärtige Amt noch Ende Oktober 2019 Kolumbien eine lapidare 12-zeilige Glosse, die die Gewalt und Tötungen sogenannten kriminellen Banden unterstellt und von der politischen Motivation der Morde ablenkt. Zitat: Zunehmende Bedrohung geht heute von neuen kriminellen Banden aus, die sich zum Teil aus früheren Paramilitärs rekrutieren. Hinzu kommen ELN und Dissidenten der FARC, die sich dem Demobilisierungsprozess nicht angeschlossen haben. Diese Gruppen finanzieren sich großteils durch Drogengeschäfte. Kolumbien zählt zu den Ländern mit der größten Kokainproduktion. Insgesamt ist das Gewaltniveau im Land jedoch stark gesunken. Ein aktuelles Problem stellen Morde von Schwerkriminellen an Personen dar, die sich in den von Drogen- und Gewaltkriminalität beherrschten Gebieten für soziale Belange oder Schutz der Menschenrechte einsetzen. Zitat Ende. So heißt es im politischen Porträt des Auswärtigen Amtes. Über die Massenmorde an ausgemusterten FARC-Kämpfern kein Sterbenswort. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.